Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Kaffeeküche. Ich sitze nach wie vor, oder schon wieder, muss man sagen, hier mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Dr. Hodeck.
Hallo.
Und ich bin Georg von Wallwitz. Und wir reden heute über die Schwellenländer. Das Ding ist nämlich, dass in Europa und überhaupt der westlichen Welt ist jetzt makroökonomisch über den Sommer nicht so wahnsinnig viel passiert. Die Gewinne kommen so rein, mehr oder minder wie prognostiziert. In den USA etwas besser, in Europa etwas schwächer. Die Inflation ist ungefähr da, wo sie sein soll. Also im Grunde, wenn was schiefgehen kann an den Märkten, muss es irgendwie von außerhalb kommen. Und da ist der offensichtlichste Kandidat in dieser Zeit sind die Schwellenländer. Wir haben einige, die besonders herausstechen, etwa die Türkei und Argentinien. Aber auch in anderen Schwellenländern rumort es natürlich, weil man nicht so wirklich weiß, wie wird sich der Handelskrieg, der sich anbahnt zwischen den USA und einigen prominenten Schwellenländern oder einem prominenten Schwellenland, wie wird sich das auswirken auf die ganze Wertschöpfungskette, die da noch da hinten dran hängt? Das wollen wir heute besprechen. Und ja, fangen vielleicht mit Argentinien an. Argentinien ist ein Patient, der eigentlich immer im Krankenhaus ist. Was passiert da dieses Mal?
Gut, der Patient ist permanent im Krankenhaus, wird vielleicht einmal kurzfristig entlassen, um dann wieder einen Rückfall zu bekommen. Aber die Genesung lässt auf sich warten.
Die haben ja letztes oder vor zwei Jahren noch einen 100-jährigen Bond platziert. Ja. Das muss man ja auch sich auf der Zunge zergehen lassen. Da konnte man Argentinien für 100 Jahre Geld leihen.
Der wurde auch ganz gut verkauft.
Für die Urenkel quasi die Hoffnung, dass das Geld wiederkommt.
Ja gut, nachdem man ja historisch gesehen sagen kann, dass die argentinische Nation ungefähr einmal pro Generation pleite macht, ist das sicher gewagt. Allerdings muss man auch sagen, dass man nach gut 10 Jahren aufgrund des hohen Coupons auch sein Geld zurückerwartet. Aber sagen wir mal so, was ist in Argentinien? Ja, Argentinien geht wieder mal das Geld aus. Man hat dieses klassische Problem, das typischerweise immer wieder die Schwellenländer heimsucht. Man hat dieses sogenannte Zwillingsdefizit, nämlich man hat ein Defizit in der Leistungsbilanz, sprich man importiert mehr als man exportiert, und man hat ein Haushaltsdefizit, wobei das Haushaltsdefizit in Argentinien gar nicht so groß ist. Aber das Leistungsbilanzdefizit ist bei etwa 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung.
Warum? Ich meine, Argentinien hat, ich glaube, jeden Rohstoff, mit dem der Herrgott diese Erde gesegnet hat, haben die. Die haben Nahrungsmittel, die haben Öl, die haben Kupfer, Eisen, alles. Wo kommt bei denen das Defizit her?
Das sind zum Teil Vorprodukte, also beispielsweise für die Agrarindustrie der ganze Dünger. Oder Agrochemie, das sind aber auch Konsumgüter und das sind auch einfachere oder auch mal kompliziertere Industriegüter. Also man führt relativ viel ein und man hat eine niedrige Produktivität in der eigenen Wertschöpfung. Und das führt dann halt dazu, dass es eben dieses Defizit gibt. Positiv gegenüber der Vergangenheit ist, dass Argentinien in ganz gutem Einvernehmen mit dem Internationalen Währungsfonds ist und deswegen auch auf eine Kreditlinie von 50 Milliarden Dollar hoffen darf, wobei die jüngsten Turbulenzen jetzt nochmal kamen, weil gerade in der letzten Woche, weil die Auszahlung einer Tranche über 3 Milliarden sich etwas verzögert. Da wurden zwar von der argentinischen Regierung Maßnahmen angekündigt, also man möchte gerne die Ausgaben im Haushalt für das nächste Jahr um etwa 5 Milliarden Dollar Gegenwert kürzen. Aber der IWF ist da vorsichtig und sagt, ja, wir möchten erstmal die Maßnahmen sehen und dann geben wir Geld, nicht umgekehrt.
Ein chronisches Problem Argentiniens ist die hohe Staatsquote. Das ist schon seit Jahrzehnten so, dass der Staatsapparat einfach zu viel kostet, dafür gleichzeitig zu ineffektiv ist und dementsprechend eben das Haushaltsdefizit beflügelt. Und was man ja jüngst auch wieder einmal lesen kann, ist natürlich die Korruption, die dort grassiert. Also es gibt ja diesen ominösen Chauffeur, der jetzt über Jahre hinweg dokumentiert hat, penibel, wie die Kirchners, also die ehemalige Präsidentenelite, dort eben sich bereichert hat und Verträge vergeben hat an Staatsunternehmen, um selber eben davon zu profitieren. Und das ist ein Problem, das eben schon seit Jahrzehnten tatsächlich Argentinien belastet.
Ja, da die argentinische Wirtschaft ähnelt sicher eher dem russischen Modell als jetzt meinetwegen dem chilenischen.
Allerdings mit wechselnder Besetzung.
Ja, das stimmt.
Im Unterschied zur russischen.
Ja, wobei man sagen kann, dass sich eigentlich jetzt über die letzten Jahrzehnte immer die Peronisten in einer mehr oder weniger starken oder unterschiedlichen Ausprägung gehalten haben. Letztlich ist das immer eine Bewegung.
Also mich hat es also ein bisschen gewundert, dass der Macri, der ja nun als Marktversteher auch gewählt wurde, ja, dass der nun vom Markt ein derartiges Misstrauensvotum ausgestellt bekommt, dass sein argentinischer Peso seit Jahresanfang sogar noch tiefer gefallen ist als die türkische Lira.
Ja.
Das würde ich ein wenig als Beleidigung auffassen an seiner Stelle. Warum glaubt dem das keiner?
Ja, das Problem ist wohl, dass im nächsten Jahr wieder Wahlen anstehen und wenn es um Wiederwahl geht, neigen ja alle Politiker dazu, viel zu versprechen. Und da kommen natürlich Haushaltskürzungen und soziale Härten nicht so gut an. Damit gewinnt man keine Wählerstimmen. Also damit sichert man sich vielleicht den Applaus des IWF und der internationalen Kreditgeber, aber nicht der eigenen Wähler.
Und es ist natürlich unglaublich schwer, eingefahrene Strukturen aufzubrechen. Das sieht man ja auch zum Beispiel in Frankreich, wo Macron zwar schon mit Dynamik gestartet ist, aber auch jetzt langsam eben in die Mühlen der Trägheit hinein sich abarbeitet. Und das ist in Ländern wie Argentinien umso schwerer.
Das einzig Positive, das man eben sagen kann gegenüber früher, ist, dass Argentinien nicht auf Konfrontationskurs gegenüber dem IWF ist, sondern eben in gutem Einvernehmen. Und deswegen wird sich die Situation auch stabilisieren. Aber Argentinien hat natürlich auch ein Inflationsproblem. Die Inflationsrate war zuletzt bei über 30%. Und das trifft natürlich die Leute, weil sehr viele Konsumgüter eben importiert werden müssen. Da hat man einen ähnlichen Effekt wie zum Beispiel in Russland. Da hat man ja auch immer gedacht, ja, durch die Sanktionen müsste dann da sich eine heimische Konsumgüterindustrie entwickeln, die dann den Bedarf deckt. Das ist nicht passiert und das passiert in Argentinien offensichtlich auch nicht. Also es gibt nicht so diese Importsubstitution.
Also es ist kein Erwachen der Animal Spirits zu konstatieren,
Nein.
dass eben heimische Unternehmer in diese Bresche dann springen.
Nein, offensichtlich nicht. Das hat sicher mit den strukturellen Problemen dort zu tun, aber in anderen südamerikanischen Ländern funktioniert es ja auch mehr oder weniger gut für unsere Verhältnisse, aber zumindest besser als in Argentinien.
Aber wenn wir uns den zweiten Patienten anschauen, der sozusagen akut ist, der hat ein ähnliches Inflationsproblem, also
ja,
die Türkei.
Nicht ganz so stark, also
nicht
hat ungefähr
so stark,
die Hälfte von Argentinien.
Aber sie haben dafür nur eine halbe, eine volle Inflation, aber nur eine halbe Zentralbank haben sie. Sind aber auf Konfrontationskurs, jetzt nicht speziell mit dem IWF, aber mit dem Westen insgesamt.
Eigentlich mit dem Rest der Welt, kann man sagen.
Eigentlich mit dem Rest der Welt. Das ist ein Drama, was sich da abspielt, was ja auch initiiert ist von einem erheblichen Leistungsbilanzdefizit.
Ja.
Die Frage ist, wie lange kann die Türkei ohne den Weltwährungsfonds das noch so weiter betreiben? Ich meine, die Währung ist jetzt sehr stark verfallen Und das bedeutet, dass einfach ein erheblicher Stress auf dem ganzen System liegt.
Genau.
Und wenn da nichts passiert, ist so die Erfahrung, dass eben nach und nach einer nach dem anderen umfällt. Ja, also bei so einem Währungsrutsch fallen die Firmen nicht am ersten Tag um, weil man schaut, oh, wo habe ich noch auf meiner Auslandstochter noch ein Guthaben und ich weiß nicht was. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und dann fangen erfahrungsgemäß die Firmen an, so langsam umzufallen. Der Staat in der Türkei ist wohl weniger betroffen, weil er keine sehr hohe Auslandsverschuldung hat. Aber haben wir da irgendwie ein Gefühl, wie lange die Türkei das noch so durchhält, bevor wir dann echtes Problem vor der europäischen Haustür bekommen?
Also betroffen dürften in erster Linie die Unternehmen sein, die eben sich in ausländischer Währung verschuldet haben und gleichzeitig ihre Einnahmen hauptsächlich in heimischer Währung erzielen. Also meinetwegen türkische Versorger oder auch Kunden und zum Teil so Einzelhandel und so weiter. Die Unternehmen, die sehr stark exportorientiert sind, sind da sicher besser dran. Allerdings sieht man ja auch in der Türkei jetzt trotz der martialischen Rhetorik ein gewisses Einlenken. Man sucht ja durchaus wieder eine gewisse Annäherung an Europa. Also ich denke, dass es in erster Linie aktuell um Gesichtswahrung für Herrn Erdogan geht und dass er sich aber durchaus jetzt etwas kooperativer zeigen wird als in der Vergangenheit. Einfach, weil es so nicht weitergehen kann.
In der Türkei ist halt gerade in Abgrenzung zu Argentinien das Problem, dass eben durch Erdogan eine tiefe Verunsicherung in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, in Bezug auf Verlässlichkeit besteht. Ich meine, jetzt hat er sich ja auch zum Vorsitzenden des World Funds setzen lassen, mit dem Schwiegersohn wiederum als Stellvertreter. Also das zeigt schon eben autokratische, fast schon despotische Züge, die da hochkommen. Und das ist natürlich für eben Investitionstätigkeit aus dem Ausland Gift. Da möchte keiner investieren.
Auch wenn es schön ist, wenn man sich mit seinem Schwiegervater so gut versteht, muss man auch mal sagen.
Genau, das ist toll. Das ist natürlich für den Familienfrieden auch wunderbar. Aber eben für die Investitionstätigkeit, für die Wirtschaftstätigkeit ist es natürlich reines Gift.
Also das ist genau das Problem in der Türkei. Das Defizit, das Leistungsbilanzdefizit wird eben traditionell durch kurzfristige Portfolioinvestitionen, also durch kurzfristige Kapitalzuflüsse gedeckt und eben nicht durch Direktinvestitionen, also zum Beispiel ganz anders als in Asien.
Ja. Da baut halt so eine VW einfach in China dann eine riesige Fabrik.
Ja.
Und auch wenn es in China mal nicht mehr so läuft, kann diese Fabrik halt nicht abgebaut werden.
Genau.
Über Nacht, während eben so eine Portfolioinvestition fließt eben
über Nacht wieder draußen.
Und das macht die Sache so unsicher. Und gerade wenn Dinge wie Eigentumsrechte in der Türkei nicht mehr in dem Umfang gesichert sind wie früher, wird natürlich das Geld nervös. Und man sieht eben eine sich steigernde Korruption. Und das ist natürlich alles mittelfristig ein großes Problem, beziehungsweise die Kapitalabflüsse sind natürlich auch kurzfristig ein Riesenproblem. Die können da wieder rauskommen, indem ja, die Europäer sagen, naja, wir stehen zu unseren türkischen Freunden. Oder indem sie, ja, dann doch irgendwann den IWF ins Boot holen.
Das war ja so, als Erdogan an die Macht kam, damals vor knapp 20 Jahren, da war man ja in so einem IWF-Programm drin. Das war eben die typische Rosskur, die aber eben auch funktioniert hat. Und vielleicht erinnert er sich daran, dass das funktioniert hat und dass das auch die Basis seines Erfolges und seiner Unterstützung und seines Rückhalts in der Bevölkerung war.
Aber wahrscheinlich erinnert er sich nur daran, dass seine Vorgängerregierung im Laufe dieses Programms abgewählt worden ist. Das ist wahrscheinlich das, was er so mitgenommen hat.
Der Vorteil der Türkei ist natürlich auch ihre geopolitische Position und Stellung, jetzt nicht nur für Europa, sondern auch für die Welt. Also wenn man sich mal die Flüchtlingskrise anschaut oder Stichwort eben der Syrien-Konflikt, da ist natürlich auch ein politisches Gewicht da, im Gegensatz zu Argentinien auch vor allem, wo eben auch gerade die Europäer ein Interesse dran haben, dass es der Türkei gut geht und dass es eben zumindest nicht vollkommen in den Bach runtergeht.
Ich würde gerne noch einen Aspekt in die Diskussion mit einbringen, der mit diesen beiden Ländern eigentlich gar nichts zu tun hat. Wir haben ja dieses Phänomen, dass die Schwellenländer alle mehr oder weniger jetzt in diesen Abwärtsstrudel hineingerissen wurden. Zwar unterschiedlich stark, aber doch alle sind mehr oder weniger betroffen. Also auch zum Beispiel die südostasiatischen Länder, die eben nicht dieses Zwillingsdefizit haben, sondern ganz im Gegenteil einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss.
Die haben das Trump-Problem, haben die.
Genau, also der Schlüssel für eine Beruhigung ist ganz klar der Konflikt zwischen den USA und China. China hat die Möglichkeit, auch die Folgen, falls sich der Handelskrieg noch intensivieren sollte, abzumildern. Also man kann sowohl auf der fiskalischen wie auch auf der monetären Seite etwas machen. Ob das so effektiv ist, wie in den letzten 10 Jahren zweimal ausprobiert, also nach der Finanzkrise und dann nochmal 2015, 2016, sei dahingestellt. Allerdings gegenüber der letzten Krise, wo man eben sagte, naja, man kann mit der Geldpolitik nichts machen, gibt es einen wesentlichen Unterschied. Mittlerweile sind die Kapitalverkehrskontrollen in China recht effizient, sodass also ungewollte Kapitalabflüsse ganz gut verhindert werden können, sodass eben auch geldpolitisch eine gewisse Autonomie da ist, ohne dass man Angst haben muss, dass die Währung sich sofort stark abwertet.
Und das ist dann wohl die Summe des Ganzen, dass die Argentinier und die Türken hausgemachte Probleme haben, die so nicht auf viele andere Länder zutreffen. Inflation und Leistungsbilanzdefizite sind keine verbreiteten Phänomene in den Schwellenländern.
Nein.
Und wenn sich der China-USA-Handelskonflikt irgendwann irgendwie beruhigt, geht wahrscheinlich ein erheblicher Druck auch von den Schwellenländer-Wertpapieren wieder weg. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
Genau, das muss man mal abwarten. Da spielen natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle. Aber mir ist es auch wichtig, immer zu sagen, die Schwellenländer bitte nicht alle in einen Topf werfen, sondern es gibt da erhebliche Unterschiede.
Ja. Und im Grunde ist jetzt, also auch wenn man noch nicht weiß wirklich, wie es aufgeht, ist es jetzt wahrscheinlich oder ist sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt, da auch ein bisschen was zu machen, weil es sind einfach die Assets im Schnitt ihre 20-30% günstiger dort, sei es durch Währung, sei es durch Kursverfall.
Und es gibt dort gerade auf der Aktienseite einige sehr interessante Unternehmen, die wir zum Beispiel hier in Europa nicht so haben. Und da lohnt sich sicher mal auch ein Fresh Look.
Ja, genau, dann naschen wir bei nächster Linie. So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.